Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Zuerst mal jetzt eine kleine Prophezeiung. Der am meisten besprochene Roman der nächsten Zeit, das wird das neue Buch von Uwe Tellkamp sein. Das ist jetzt auch nicht sehr schwierig, das vorherzusagen, denn die ersten Rezensionen sind jetzt schon da, obwohl das Buch noch gar nicht da ist. Der Roman ist noch nicht erschienen. Der Schlaf in den Uhren, so wird das Buch des umstrittenen Dresdner Autors heißen. Unserer Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur ist aufgefallen, dass die deutsche Gegenwartsliteratur ein neues Feld beackert oder dieses Feld intensiver beackert als früher. Nämlich das Dorf, das Leben auf dem Lande. Wir haben die Kritikerin Katharina Teutsch gebeten, sich diese neuen Dorfromane genauer anzusehen. Und jetzt bin ich mit ihr verbunden. Hallo, willkommen Frau Teutsch.
Guten Morgen.
Bevor wir jetzt über den neuen Dorfroman reden, da möchte ich doch mal wissen, es war doch alles so schön geregelt in der deutschen Literatur, in der neueren. Die haben doch alle mehrheitlich diszipliniert über die Großstadt geschrieben, beziehungsweise eigentlich über Berlin geschrieben. Ist das jetzt vorbei? Ist der Berlin-Roman in der Krise?
Ja, Berlin war jetzt die letzten 20 Jahre wirklich das Zentrum der jüngeren deutschen Literatur. Sie können das bestimmt bestätigen, auf fast jeder Autorenbiografie stand in den Nullerjahren. XY lebt in Berlin, arbeitet in Berlin. Es gab fast überhaupt niemanden mehr, der nicht in Berlin lebte damals. Bis das dann irgendwann auch schon wieder verdächtig konformistisch war und viele Autoren dann damit angefangen haben, irgendwelche ost- und westdeutschen Herkunftsorte stolz in ihre Klappentextbios zu schreiben. Oder auch irgendwelche Ortschaften in Österreich oder der Schweiz. Aber Berlin blieb natürlich für den ganz überwiegenden Teil der jüngeren deutschen Literatur trotzdem der Ort, an dem man lebte, an dem man vor allen Dingen wild lebte und an dem man Erfahrungen machte und über die man dann auch schrieb. Und Sie haben gefragt, ist der Berlin-Roman in der Krise? Da würde ich sagen, Berlin ist in der Krise und zwar notorisch im Grunde schon immer. Dieses wunderbare Brachland der Nachwendejahrzehnte, das ist so ein heiliges Land für viele Autoren und Autorinnen, die damals in ihren, würde ich sagen, 20ern waren. Und übrigens auch für viele Kritiker und Kritikerinnen. Berlin war billig, Berlin war so halb zerstört. Berlin wollte von Künstlern aufgebaut, verschönert und eben darin auch beschrieben werden. Das gab es in Westeuropa kein zweites Mal. Und deswegen kamen ja auch Leute aus Paris und New York hierher, um irgendwie sozusagen in diesem Wunderland sich ein bisschen auszudrücken. Und wer das übrigens ziemlich eindrucksvoll nochmal aufgeschrieben hat, das ist Jan Brandt mit seinem Doppelroman Eine Wohnung in der Stadt, ein Haus auf dem Land, wo er diese Underground-Literaturszene aus dem Prenzlauer Berg dann eben nochmal aufleben lässt.
Aber jetzt müssen wir mal aufs Dorf kommen, denn wenn ich mich jetzt so erinnere, es war Juli C. die erste, die mit ihrem Bestseller Unterleuten dann den Fokus aufs Dorf gerichtet hat, oder würden Sie dann auch woanders hinschauen?
Also Juli C. ist selbst, glaube ich, irgendwie schon so um 2010 oder so raus aufs Land gezogen. Und sie repräsentiert sozusagen mit ihrer Generation die Bedürfnisse ihrer Generation, nämlich sich sozusagen auf einen Zweitwohnsitz zurückzuziehen oder irgendwie eben auch mit dieser Stadt Berlin zu hadern, die ja immer teurer geworden ist. Ja, ich habe gerade dieses Projekt à la Jan Brandt kurz angesprochen. Also er beschreibt ja eben die Situation, dass man als Künstler in Berlin einfach um das Jahr 2015 herum keine Wohnung mehr findet. Und dann kokettiert er eben mit dem Gedanken, zurück in seine ostfriesische Heimat zu ziehen, dort ein altes Familienhaus, also das Haus seiner Großeltern, was gar nicht mehr im Familienbesitz ist, zurückzuerwerben, dort ein Literaturhaus zu eröffnen und eigentlich dort in der Provinz, wo man mal mit Anfang 20 mit wehenden Fahnen und mit One-Way-Ticket sozusagen weggegangen ist, wieder zurückzugehen und dieses verlorene Berliner Leben in der Provinz zu reproduzieren, was natürlich in dieser Form auch nicht wirklich funktioniert.
Und würden Sie jetzt sagen, die neueren Dorfromane, da gibt es ja jetzt noch viel mehr, das ist jetzt vor allem so ein Ausdruck der veränderten Lebensverhältnisse der Autorinnen und Autoren, eben Wohnungen in Berlin werden zu teuer, solche Dinge oder auch in anderen Großstädten, da ist ja Berlin nicht alleine, oder steckt da auch eine Verschiebung im Gesellschaftlichen dahinter?
Ja, das kommt noch hinzu. In ganz vielen der neuen Dorfromane spielt die Gewissensfrage eine ganz große Rolle. Also wie wollen wir in Zukunft leben? Wie können wir ein nachhaltiges Leben zum Beispiel führen? Wie können wir in all dem Stress, den unser marktförmiges und hyperindividualisiertes Leben uns so beschwert, überhaupt noch im Einklang mit unseren natürlichen Bedürfnissen sein. In dem neuen Roman von Christine Bilkau, Nebenan heißt er, da geht es zum Beispiel um eine Figur, die ist Umweltaktivist. Genauso in dem neuen Roman von Julie C., die Sie gerade schon erwähnt haben. Dann bei Lola Randl gibt es auch lauter Sinnsucher aus der Stadt, die auf dem Land irgendwie nach Erdung in ihrem unsteten Stadtleben suchen. Ich erinnere mich besonders gern an folgende Episode, wo so ein junger Mann plötzlich in Gerswalde, da spielt der Roman, das ist in Brandenburg, auftaucht, der allen Ernstes gerne als Knecht arbeiten möchte, weil als Knecht, da weiß man, wo man hingehört, da kennt man seinen Ort, da kennt man seinen Platz.
Und ist das jetzt immer die Folie, sozusagen das Anti-Berlin, oder spielen da jetzt auch das Weggehen auch aus anderen Großstädten, spielt das auch eine Rolle?
Ja, nicht unbedingt nur Berlin, also auch Leipzig. Die kleine Schwester von Berlin wird im Moment zu Grabe getragen, zum Beispiel in Lisa Keislers Dorfroman Flüstern und Schreien oder jetzt gerade auch im neuen Roman von Heike Geißler. Die Woche heißt er und war gerade für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Es ist zwar kein Dorfroman, ich erwähne ihn aber trotzdem, weil auch in ihm ja all die Fragen thematisiert werden, die der Dorfroman so stellt. Die Frage nach dem richtigen Leben, nach einem nachhaltigen, schönen und vor allen Dingen bezahlbaren Lebensstil. Und da geht es natürlich auch immer um die richtigen Werte in dieser Zeit, in der wir heute leben.
Und jetzt wird ja das Landleben von denen, die das schätzen, auch geschätzt wegen der größeren Ruhe dort natürlich und der, ich sag mal, Abwesenheit von Reizüberflutung. Ja, spielt sich das jetzt auch spiegelt sich das wieder im Stil der Romane, über die wir hier sprechen?
Ja, also der neue Dorfroman lebt stilistisch sozusagen von der Einfachheit der Lebensform, die er beschreibt. Also alles bleibt irgendwie unterbetont, die Sprache ist bewusst unkünstlich, einfach, direkt, ohne Kapriolen, ohne Ornament sozusagen, teilweise irgendwie fast beiläufig, so wie hingetupft. Ganz extrem ist mir diese Lakonie bei Judith Herrmann aufgefallen, aber das kennt man ja auch schon von ihren früheren Romanen. Aber jetzt vor dieser Meereskulisse in Mecklenburg-Vorpommern, wo ihr neuester Roman, der letztes Jahr erschienen ist, Daheim spielt, da scheint es dann auf einmal so richtig Sinn zu machen, dass sie so schreibt.
Und so ein Titel wie Daheim ist auch wieder typisch, oder? Der Nebenan heißt ein anderer Roman, Der große Garten. Die sind auch eher also so betont unaufgeregt, die Titel, oder?
Ja, geradezu hysterisch unaufgeregt, könnte man sagen. Also die neuen Dorfromane, die heißen zum Beispiel, also Sie haben es gerade gesagt, Daheim oder Nebenan oder Über Menschen, ja, das ist Juli C.'s neuer Roman, oder Ein Haus auf dem Land von Jan Brandt. Da ist der Titel immer auch Programm, denn all die genannten Romane sind ja Versuche, gerade das Unspektakuläre eines Lebens in der Provinz oder auf dem Dorf irgendwie ästhetisch aufzuladen und damit in gewisser Weise ja auch aufzuwerten. Also da eine eigene Sprache für zu finden.
Und nachdem Sie jetzt so viel Landliteratur gelesen haben, was sagen Sie denn? Ist jetzt eine neue literarische Ära angebrochen in der deutschen Gegenwartsliteratur?
Ja, ich glaube, es ist einfach insgesamt eine neue Ära angebrochen in jeder Hinsicht. Das große Spielen in den Freiräumen der Nachwendezeit, das ist irgendwie endgültig vorbei. Das haben jetzt die Letzten begriffen. Und zwar nicht nur städteplanerisch vorbei, sondern auch politisch vorbei. Und das, was die Autoren bewegt, das bewegt uns natürlich alle. Das Weltklima, der soziale Frieden, die neuen Formen der Ausbeutung, aber auch die neuen Formen des Widerstands dagegen. Und die Wohnungsnot, die sozusagen irgendwie der Motor ja für ganz viel Literatur ist, die heute entsteht, sowie die Wohnungsunnot, also das Gegenteil von Wohnungsnot, damals in den 90er und Nullerjahren der große Ermöglicher von viel Literatur und Kunst in Berlin war. Das ist sozusagen ja nur das, was uns alle irgendwie, ob Künstler oder nicht, in unserem Alltag ganz stark beeinflusst, aber das geht natürlich weiter.
Der neue Dorfroman Katharina Teutsch hat geschaut auf Bücher von Julie C., Lola Randl, Christine Bilkau, Jan Brandt, Judith Herrmann, Lila Kreisler und anderen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen, schönen Tag noch.
Auf unserer Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur steht in diesem Monat eine deutsch-französische Koproduktion. Man hört es schon am französisch-deutschen Titel. Terminus Leipzig heißt das Buch von Jérôme Leroy und Max Annas. Jérôme Leroy ist bekannt für seine politisch engagierten Thriller und Max Annas für seine historischen Kriminalromane mit DDR-Bezug. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje stellt Ihnen das Buch vor.
Thank you. Krimis.
Terminus Leipzig, der Roman von Jérôme Leroy und Max Annas, Franzose der eine, Deutsche der andere, hat eine schöne Entstehungsgeschichte, ist eine Auftragsarbeit des Lyoner Festivals Quai du Polar und es ist eine Art vierhändiger Roman. Das heißt also, ein Autor fängt an mit einem Kapitel, der andere macht weiter. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn die Autoren irgendwas gemeinsam haben. In dem Falle ist das ihre Herkunft aus dem politisierten Kriminalroman, aus dem Polar oder Neopolar, wie man in Frankreich sagt. Und insofern passen die, obwohl sie schon ganz unterschiedliche Stimmen haben. Zunächst scheint die Hauptfigur Catherine Steiner zu sein, eine Kommissarin einer französischen Spezial- und Antiterroreinheit. Die gute Catherine ist total ausgebrannt, sie ist angeschossen worden, sie ist einzelgängerisch, sie ist drogenabhängig. Und trotzdem stößt sie bei ihren Ermittlungen auf einer Kette von Attentaten die Rechtsradikale, heutige französische Rechtsradikale, an alten linken Kämpfern ausüben. In diesem Zusammenhang kriegt sie raus, dass ihr Vater ein Deutscher war, der eben auch dem bewaffneten Kampf anhing und sich jetzt zurückgezogen hat in so ein merkwürdiges Häuschen in einer Gartenkolonie bei Leipzig. Und sie ist wutentbrannt und fährt dahin und will ihn zur Rede stellen, möglicherweise töten. Und genau in dem Moment schlagen deutsche Neonazis zusammen mit der sächsischen Polizei zu und dann beginnt das Töten. Der Roman ist fies, er ist ganz knapp, es sind nur 127 Seiten lang. Er ist gemein, er ist blutrünstig, er ist auch manchmal witzig. Also alles das, was Kriminalromane heutzutage eher weniger sind, die ja immer so ein bisschen auf kuschelig und identifikatorischem Lesen und Wellnessfaktor setzen, das alles lehnen beide Autoren natürlich ab. Und insofern ist das schon fast ein kleines Manifest für den Neopolar allemand français. Also und es geht natürlich, und hat natürlich einen ernsten Hintergrund, es geht um die Gewaltgeschichten. Also auch um die unbearbeiteten Gewaltgeschichten der Linken und natürlich über die aktuelle Gewaltgeschichte der Rechten. Und das Schlussgemetzel zeigt, dass mit dem Bezug auf Jean-Patrick Manchette, der Urvater oder der Spiritus Rector des Neopolar, der auch ein sehr skeptischer Linker war, dem revolutionäres Pathos auch immer zuwider war. Also insofern ist dieses Buch auch zu verstehen als Hommage an Manchette und gleichzeitig als kleine Poetik, wie Kriminalromane heute auch sein könnten.
Terminus Leipzig, der französisch-deutsche Kriminalroman von Jérôme Leroy und Max Annas, der ist im Nautilus Verlag erschienen und steht neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste im Mai. Unsere sämtlichen Empfehlungen in Sachen Krimi für den Monat Mai finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Am kommenden Montag wird der neue Roman von Uwe Tellkamp erscheinen. Der Schlaf in den Uhren heißt der Roman. Der schließt an an Tellkamps großen Erfolg, den zweiteiligen Roman Der Turm vom Jahr 2008. Uwe Tellkamp ist inzwischen zu einem sehr umstrittenen Schriftsteller geworden, wegen seiner politischen Haltung. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass jetzt schon vor dem Erscheinen des Romans das Interesse sehr groß ist und diverse Medien schon in den letzten Tagen über dieses Buch berichtet haben. Mein Kollege Jan Drees ist Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Drees.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, was denken Sie, liegt es vor allem an den Diskursbeiträgen von Uwe Tellkamp, dass sich jetzt alle auf seinen neuen Roman stürzen?
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, also es sind außerliterarische Gründe Anlass der Debatte und nicht die knapp 1 Million verkauften Exemplare von Der Turm. 1 Million, also es wäre eine schönere Möglichkeit, aber Tellkamp ist tatsächlich in den vergangenen 5 Jahren zu sowas wie einer Stimme des rechtskonservativen Lagers geworden und rechtskonservativ ist hier noch höflich formuliert. 2018 hat er beispielsweise im Dresdner Kulturpalast zusammen mit dem Georg-Büchner-Preisträger Durs Grünbein gesprochen und es ging in diesem Gespräch auch um die seit 2015 festgestellte Flüchtlingssituation in Deutschland, die man auch Krise nennen kann. Damals sagte Tellkamp, ich zitiere, die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95%, Zitat Ende. Außerdem erregte er sich damals über den Gesinnungskorridor von gewünschten und nicht gewünschten Meinungen in der BRD. Das führte dann zu Diskussionen. Der Suhrkamp Verlag, also der den Turm und jetzt auch das neue Buch herausbringt, der hat sich per Twitter von ihm distanziert. Danach hat Tellkamp auch noch einen literarischen Essay in der eher rechten Edition Buchhaus Loschwitz veröffentlicht, während sein lang angekündigter neuer Roman auf sich warten ließ und deshalb auch spekuliert wurde, ob die politische Gesinnung möglicherweise auch Anlass für diese Verschiebung war. Könnte ja sein, dass Suhrkamp sich gesagt hat, das wollen wir nicht mehr im Programm haben. Aber so war es nicht. Am kommenden Mittwoch gibt es aus Anlass dieser ganzen Querelen sogar einen abendfüllenden Dokumentarfilm auf Dreisat, der den leicht dröhnenden Titel trägt, der Fall Tellkamp, Streit um die Meinungsfreiheit. Also viel Wirbel, nun ist der Schlaf in den Uhren da. Es hat tatsächlich am Text gelegen, dass er noch nicht veröffentlicht wurde. Er hat einfach lange gebraucht und das Buch macht das Feuilleton ja nach geradezu ratlos.
Woran liegt diese Ratlosigkeit? Vielleicht schauen wir erstmal wirklich auf den Inhalt, wobei das schwierig werden könnte, denn das sind 900 Seiten, diese Fortschreibung des Turms, sagt Uwe Tellkamp selbst, dass der Roman Der Neue, der Schlaf in den Uhren da anschließt. Könnten Sie versuchen zusammenzufassen, wovon dieses Buch erzählt?
Ich versuche es, obwohl ich glaube, dass selbst Tellkamp nicht so recht weiß, wovon sein Buch erzählt. Es ist unverständlich, es ist wirr und deshalb tatsächlich kaum nachzuerzählen. Es ist das Jahr 2015. Fabian Hoffmann, eine von vielen Figuren aus Tellkamps Der Turm, ist nun Erzähler und Protagonist des Nachfolgers. Er arbeitet in den Katakomben der fiktiven Sicherheit, die sich wie ein Spinnennetz aus den einstigen Fäden der Stasi weitergesponnen hat und noch einflussreicher und mächtiger ist als damals in der DDR. Und von dort aus wird nun die Meinung unseres Landes manipuliert, während gleichzeitig die Flüchtlingssituation, wir haben 2015 in Europa, katastrophal wird. Das Ganze wird dann gegengeschnitten in Montageart mit Erinnerungen an die Wendezeit der DDR, als ein Volk, so Tellkamp, aus einem langen Schlaf erwachte. Daher kommt dann auch der Titel des Romans, Der Schlaf in den Uhren. Und man muss sich schon mit sehr viel Kaffee wachhalten, um nicht selbst bei diesem überkonstruierten Roman Ungetüm einzuschlafen. Das Ganze entfaltet sich in der fiktiven Landschaft von Trewa, die gibt es im Dresdner Umland tatsächlich, aber auch die Trevia, die drei Wege der westlichen Besatzungsmächte werden hier angespielt und das romfeindliche Keltenvolk der Trevera, denen Deutschlands älteste Stadt Trier ja ihren Namen verdankt. Und um seine Konstruktion zu erhellen, hat Tellkamp selbst auch noch drei Organigramme oder vielmehr Fantasielandkarten gezeichnet. Die sind auch im Buch abgedruckt und gehören nicht nur aufgrund der Handschrift Tellkamps, der Mann ist und bleibt ja studierter Arzt, unverständlich. Sie wirken vielmehr wie so ein verschwörungstheoretisches Wahngebilde, in das sich der Autor über die Jahre hineinfantasiert hat. Diese Karten sind wirklich erschreckend.
Solche fiktiven Karten kenne ich eigentlich aus Fantasy-Romanen, Herr der Ringe und so weiter. Jetzt haben Sie gesprochen von dieser Organisation der Sicherheit, die da die Meinung manipuliert in dem politischen Gebilde, in dem das Ganze spielt. Das klingt ja alles sehr so, als ob das, wofür auch der Publizist oder der öffentlich redende Uwe Tellkamp eintritt, auch in diesem Roman auftaucht, dieses neurechte Denken.
Ja, es taucht auf. Es sind eben nicht nur diese Verschwörungstheorien. Also im Roman wird zum Beispiel die Situation der 1989 aus der DDR nach Prag in die deutsche Botschaft entkommenen Flüchtlinge geschildert und diese Schilderungen dann mehrere hundert Seiten später mit dem überfüllten Flüchtlingslager auf der griechischen Touristeninsel Samos kontrastiert. Dort ist Fabians Onkel Christian, eine der Hauptfiguren aus der Turm, im Jahr 2015 auf Urlaub und nun zweifelt er, ob einer der Flüchtlinge tatsächlich 4.000 Euro für ein Schlauchboot mit Motor bezahlt hat. Also wie es ihm einer der Afrikaner erzählt hat. Der Deutsche erscheint hier als Naivling, der manipuliert würde. Auch wird Angela Merkel gezeichnet mit ihrem Satz, wir schaffen das. In welcher Weise sie nach dem Roman zu einer Spaltung des Landes beigetragen hat und dergleichen mehr. Und solche Vergleiche, solche Evozierungen, die sind in diesem Roman schon durchaus perfide.
Sie kennen jetzt auch die anderen Bücher von Uwe Tellkamp. Würden Sie denn sagen, das ist jetzt neu, dass das so auftaucht in diesem neuen Roman oder steckt so neurechtes Gedankengut eigentlich schon in seinen früheren Büchern?
Ach, es gab schon 2010 Die Uhr, so eine kleine poetologische Schrift in der Edition Eichtal, die schon sehr dröhnend war, wo sich Tellkamp offensichtlich als Uhrmacher inszenierte als einer, der sich für den Weckruf zuständig fühlt. Und was das für ein Weckruf sein soll, nämlich der Weckruf für ein Volk aus Schlafschafen, wurde spätestens vor 2 Jahren klar, als dann Telkamps Essay Das Atelier erschien. Und diesen Weg einer politischen Radikalisierung kann man nun nachlesen in Der Schlaf der Uhren. Und ich halte es mal mit den Worten des Literaturkritikers Adam Subotschinski aus Die Zeit. Zitat: Wer das Buch nach 50 Seiten weiterliest, ist tapfer. Wer es nach 200 noch in der Hand hält, ist verrückt. Wer 900 Seiten davon liest, ist vermutlich Rezensent. Und ich kann dazu nur sagen, ich bin leider Rezensent.
Sagt Jan Drees über Uwe Telkamp, Der Schlaf in den Uhren. Erschienen im Surkamp Verlag, beziehungsweise am Montag wird das Buch dort erscheinen mit 908 Seiten. 32 € ist der Preis. Und wenn Sie mehr wissen möchten über den Roman und auch die Debatte darum, wir haben auch einen längeren Beitrag zu dem Roman in der DLF Audiothek und einen Text dazu auf unserer Internetseite. Herzlichen Dank an Jan Drees.
Straßenkritik.
Mein Name ist Alexander Laukrapt. Ich wohne seit 2 Jahren in wunderschönen Garmisch. Bin begeisterter Leser von Büchern. Unter anderem habe ich die ganzen Bücher von Martin Sutter gelesen. Besonders ist mir die Schattenseite des Mondes noch in Erinnerung, wo man ja als gestandener Mensch im Leben steht und eben durch bestimmte Umstände auf die falsche Seite kommen kann, dass das Leben dann von heute auf morgen eine ganz andere Ausrichtung hat. Und ansonsten finde ich generell seine Art und Weise, wie er schreibt, sehr interessant, weil es immer ja, in eine Richtung geht, die man von vornherein nicht voraussieht. Das ist das Spannende bis zum Schluss.
Alexander Laukart liest in Garmisch Die dunkle Seite des Mondes, den Roman von Martin Suter, erschienen im Diogenes Verlag. Der Roman Tanz der Teufel, das ist eins der Bücher, die uns Stefanie Hirsbrunner jetzt empfehlen wird. Ein Roman ist das von Fiston Mouansamouchila. Stefanie Hirsbrunner arbeitet bei der Berliner Buchhandlung Interkontinental. Seit 2018 gibt es die. Und bei der Gründung war das die erste Buchhandlung in Deutschland, die sich auf Literatur aus Afrika und aus der afrikanischen Diaspora spezialisiert hat. Im vergangenen Jahr wurde Interkontinental mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Frau Hirsbrunner, seien Sie herzlich willkommen hier in der Lesart.
Ich danke, schönen guten Morgen.
Also wie gesagt, 2018 waren Sie die Ersten. Gibt es inzwischen mehr Buchhandlungen, die sich auf Afrika spezialisiert haben in Deutschland?
Ich glaube, es gibt inzwischen mehr Buchhandlungen, die afrikanische Literatur auch führen, aber wir sind tatsächlich immer noch die einzigen deutschlandweit, die diese Spezialisierung haben, ja.
Dann lassen Sie uns auf Ihre Empfehlungen schauen. Tanz der Teufel von Fiston Mouansamouchila. Warum empfehlen Sie uns den Roman?
Das ist der zweite Roman von Fiston Mouansamouchila, der ja in den 80ern in der Demokratischen Republik Kongo geboren ist und jetzt inzwischen seit längerer Zeit auch in Graz lebt. Ein unglaublich spannender Autor, weil er den Mut hat, wirklich ganz anders zu schreiben. Sein erster Roman, Tram 83, wurde auch mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet für die deutsche Übersetzung. Und auch die beiden Übersetzerinnen, Katharina Meyer und Lena Müller, haben den zweiten Roman, über den wir ja jetzt sprechen, auch übersetzt. Und sie haben eine ganz tolle Form gefunden zu übersetzen, weil der Autor immer mit Musik arbeitet. Also Tram 83 war ja auch eigentlich wie so ein Jazzstück zu lesen und Rumba, also dieses Mal spielt afrikanischer oder kongolesischer Rumba eine große Rolle und da muss man auch ein bisschen anders übersetzen und das finde ich total spannend, wie die beiden da rangehen. Die haben auf einer Homepage toledo-programm.de über diese Art ihrer Übersetzer, über ihre Übersetzungsarbeit geschrieben und ich habe kurz nochmal mit Lena Müller auch gesprochen im Vorfeld und gefragt, ob denn diesmal sie wieder so übersetzt haben wie auch bei Tram 83. Da haben sie es nämlich dialogisch gemacht. Und sie sagte zu mir, ja, auch diesmal haben sie es wieder so gemacht. Also die eine Übersetzerin übersetzt die Hälfte und die andere dann die andere Hälfte. Und dann wird dialogisch am Text gearbeitet. Aha. Allerdings ist das Tanz der Teufel natürlich jetzt auch im Lockdown übersetzt worden. Und also wen es interessiert, das ist eine ganz, ganz tolle Homepage, wo man das nachvollziehen kann, wie die Arbeit da entstanden ist.
Sagen Sie die Adresse nochmal der Homepage?
toledo-programm.de.
Toledo-programm.de kann man sich anschauen, wie Katharina Meyer und Lena Müller an der Übersetzung des Romans Tanz der Teufel gearbeitet haben. Bei Ihrer zweiten Empfehlung, Frau Hirsbrunner, da ist der Bezug zu Afrika jetzt nicht gleich klar. Die Anthologie, die Sie da empfehlen wollen, heißt Frauenbegehren, Schriftstellerin über weibliche Lust. Susanne Nadolny hat dieses Buch herausgegeben. Dann habe ich aber gesehen, dass da auch ein Text von Chimamanda Ngozi Adichie dabei ist, der Schriftstellerin aus Nigeria. Hat es das Buch deshalb jetzt auf Ihre Empfehlungsliste geschafft?
Das ist eigentlich eine persönliche Empfehlung von mir. Ich fand nämlich damals Caroline Emkes Wie wir begehren ganz, ganz toll, als das erschien. Und ich fand, dieser Band ist ein bisschen so die Fortsetzung davon. Also auch einfach Frauen in der Literatur zusammengestellt. Die Herausgeberin schreibt auch, dass die Auswahl subjektiv sei, aber keineswegs willkürlich. Und das, was wir bei uns in der Buchhandlung machen, ist natürlich, afrikanische Literatur ins Zentrum zu stellen. Ich finde es aber immer ganz hervorragend, wenn sie auch grenzüberschreitend einfach wahrgenommen wird. Und das ist eben auch in dem Band so. Also hier werden Autorinnen zusammengestellt, die über Generationen gehen und eben auch über die Jahrhunderte teilweise. Und Chimamanda ist da eine Person, die da mit bei ist, aber es sind auch Sadie Smith zum Beispiel mit dabei, Edna O'Brien, die auch über Nigeria ihren letzten Roman geschrieben hat, Toni Morrison ist mit dabei. Das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenstellung, finde ich.
Die Anthologie Frauenbegehren, Schriftstellerin über weibliche Lust, herausgegeben von Susanne Nadolny. In Ihrer Buchhandlung, da haben Sie Bücher in Deutsch, Englisch und Französisch und jetzt haben Sie noch eine englischsprachige Empfehlung für uns, Vagabond Wandering Through Africa on Faith von der südafrikanischen Autorin Lerato Mokgoatle. Was finden Sie jetzt toll an dem Buch?
Eine ganz tolle Zusammenstellung von Essays, ganz persönlich, ganz, ganz ehrlich. Die Autorin selber hat was gemacht, was, glaube ich, hier bei uns vielleicht auch mit deutschem Pass oder mit privilegiertem europäischem Pass gar nicht so bekannt ist, wie schwierig es ja teilweise ist, mit einem afrikanischen Pass überhaupt zu reisen. Und sie ist innerafrikanisch gereist und davon handelt auch diese Zusammenstellung. Die Autorin kommt auch jetzt im August zum African Book Festival und stellt dieses Buch vor. Und ich fand jetzt auch nochmal besonders daran, dass sie natürlich als Frau auch nochmal gereist ist und dann als muslimische Frau. Und das spiegelt sich auch in ihren Essays wieder. Und da ist sie wirklich auch mit Fotos, also sie hat sehr viel, ist auch Fotografin, hat das sehr gut dokumentiert, auch journalistisch aufgearbeitet, ist ein ganz, ganz toller Band.
Der Band Vagabond von Lerato Mokgoatle aus Südafrika. Empfohlen von Stefanie Hirsbrunner von der Berliner Buchhandlung Interkontinental. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag.
Ihnen auch.